Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Heute wird es eine kleine Rechtsvorlesung bei uns, weil es geht um so Rechtsthemen. Wisst ihr, wann die Todesstrafe in Bayern abgeschafft wurde? Rein formal war es 1998. Da haben sie nämlich einen Passus per Abstimmung gelöscht, der eigentlich noch besagt, dass der Ministerpräsident Begnadigungen aussprechen darf bei Todesstrafe. Ich glaube, Hessen hat immer noch Todesstrafe in ihrem, nicht mehr, auch abgeschafft. Aber die hatten es relativ lang, ne? 2019 hat, die sind ganz fortschrittlich. Ja, bitte.
Wisst ihr, wann zuletzt ein Mensch geordiniert wurde?
Ja, sag.
Dezember 1977.
Wunderbar. Also ein Jahr, bevor ich geboren bin. Keine Ahnung. Aber ich habe die letzte Hinrichtung in Durlach mal, die Dokumentation dieser Hinrichtung, da komme ich ja her jetzt aus Durlach, habe ich mir die mal zu Gemüte gezogen. Die war nicht so lustig, weil die war eigentlich schon längst abgeschafft und das war relativ, also war 19. Jahrhundert und war relativ spät dann nochmal durchgeführt worden und dann mussten sie aus dem Ruhestand einen Scharfrichter holen und der hat, glaube ich, insgesamt 14 Mal mit seinem Beil auf den Nacken hacken müssen, bis der durch war. Der war schon etwas altersschwach und das war so traumatisch, dass dann untersagt wurde, jemals wieder Hinrichtungen in Karlsruhe durchzuführen. Also es gibt Gesetze, die werden einfach nicht mehr ausgeübt. Ja? Es ist auch gut so. Aber natürlich ist es für uns dadurch manchmal schwierig, einen Zugang zu bekommen zu der Idee, die dahinter steht. Ne? Und um sowas geht es auch heute. Es gibt so Gesetze, die im Alten Testament sind. Das Alte Testament hat ja einen ganzen Gutteil auch Rechtsprechung, Gesetzbuch, sozusagen die Mosebücher, ein Gutteil davon sind einfach Rechtsprechungen. Und manche dieser Gesetze, die sprechen bis in unsere Zeit hinein, obwohl sie eigentlich nicht mehr ausgeübt werden. Und um so etwas geht es heute. Was eigentlich nicht mehr ausgeübt wird im modernen Israel oder schon Jahrhunderte nicht mehr ausgeübt wird, aber was für uns heute eine geistliche Bedeutung hat für unser Leben, für unser Verhältnis zu Gott, weil er von dieser Gesetzsprechung, von dieser Rechtsprechung her unser Verhältnis definiert. Meine Frau und ich, wir haben sehr gute Freunde aus unserer Schulzeit, mit denen wir in engem Kontakt stehen. Und als sie geheiratet haben, das war so kurz nachdem wir geheiratet hatten, da hat sie ihren Namen behalten und er seinen. Große Diskussion, ich glaube, 2 Jahre diskutiert haben die miteinander, ganz schlimm für ihn und so. Aber sie hat argumentiert, unser Name stirbt aus. Ich habe noch eine Schwester, die ist schon verheiratet, hat den Namen ihres Mannes angenommen. Alle in unserer Verwandtschaft.
Unser Name
wird aussterben. Und das kann ich meinem Vater nicht antun. Deswegen muss ich diesen Namen behalten. Kommt einem ein bisschen weird vor, oder? Oder auch nicht. Auf jeden Fall geht dieser Gedanke geht eigentlich zurück bis in die Rechtsprechung des Alten Testamentes. Mein Papa hat einen Gärtnereibetrieb, also ich bin in der Gärtnerei aufgewachsen, Landwirtschaft sozusagen. Und mein Papa hat diesen Betrieb geerbt von seinem Onkel. Der war verheiratet, kinderlos. Und dieser Betrieb wäre sozusagen unter den Erben aufgeteilt worden. Und mein Vater war das wichtig, dass er im Familienbesitz bleibt, hat diesen Betrieb übernommen, hat die Erben ausgezahlt. Und als meine Frau und ich geheiratet haben, da war ich gerade im ersten Studienjahr Theologie, da haben wir ernsthaft darüber diskutiert, was würde passieren, wenn keine meiner Geschwister diesen Betrieb übernehmen würde. Was würden wir machen? Und wir waren uns einig, dann würde ich halt kein Pastor werden, dann würden wir diesen Betrieb übernehmen, damit er im Familienbesitz bleibt. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal so entscheiden würde, aber damals war es zumindest so das Innere so, hey, das gehört doch in unserer Familie. Das kann doch nicht einfach verloren gehen. Zum Glück habe ich dann 3 Brüder gehabt, die Gärtner gelernt haben und die sich drum streiten dürfen, wer es übernimmt. Dann muss ich mich nicht damit rumschlagen. Aber der Gedanke, mit dem habe ich mich schon stark beschäftigt. Das geht zurück auf die Rechtsprechung im Mosebuch. Und den Niederschlag dieser Rechtsprechung finden wir im Buch Rut. Dort seid ihr gerade. Falls du jetzt heute zum ersten Mal da bist, ist es für dich neu. Aber wenn ihr die letzten zwei Male da wart oder drei Male, dann habt ihr das schon gemerkt. In diesem Buch Rut findet nämlich diese Rechtsprechung ihren Niederschlag. Eigentlich auch den einzigen großen Niederschlag im Alten Testament. Dort sieht man sozusagen ein Paradebeispiel, was eigentlich mit der Rechtsprechung bei Mose gemeint ist. Ich möchte für die, die von euch vielleicht die Geschichte nicht mehr parat haben oder vielleicht heute auch das erste Mal da sind, kurz rekapitulieren, wo ihr gerade steht im Buch Rut. Ihr habt nämlich die zwei ersten Kapitel durch und es ist genau die Hälfte. Deswegen kommen danach nochmal zwei Kapitel und es ist ein guter Moment, um darüber nachzudenken, was ist eigentlich sozusagen der innerste Gehalt, der Kern, die Aussage dieses Buches. Was ist der Kerngedanke dieses Buches? Was will das transportieren? Ist ja nicht nur eine Story, ist nicht nur ein Narrativ, sondern es will was verdeutlichen. Und das werden wir uns miteinander anschauen. Es war, in Kapitel 1 haben wir das gelesen, habt ihr das gelesen miteinander, war eine Hungersnot in Israel, die Menschen haben keine Nahrung und Arbeit mehr gefunden und diese Familie, um die es am Anfang ging, in diesem ersten Kapitel, Elimelech und seine Frau Naomi oder Naemi oder Noomi, je nachdem, wie man diese Buchstaben übertragen würde ins Deutschen. Also diese Familie hat ironischerweise in ihrer Heimatstadt, die übersetzt, also Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes, haben kein Brot mehr gefunden. Ne? Hungersnot, nichts mehr zu essen, keine Arbeit, sie mussten weggehen mit ihren zwei Söhnen, Kilion und Machlon, und sind ins Ausland gezogen, migriert nach Moab, Nachbarland. Und dort wird so kurz im Abriss erzählt, wie die dann sich eine neue Existenz aufbauen und dann stirbt der Mann, keine Ahnung warum. Und die zwei Jungs sind dann irgendwann alt genug, die heiraten, dann Frauen aus diesem Land, verwurzeln sich sozusagen in der Fremde und dann sterben die beiden auch. Und zurück bleibt eben diese Naomi mit ihren zwei Schwiegertöchtern in einem fremden Land, wo sie eigentlich nicht sein will. Dann kommt die Kunde, dass es zu Hause in Israel wieder Brot gibt, dass wieder eine Ernte vor der Tür steht, die tatsächlich funktioniert. Und so verabschiedet sie sich von dem Land, in dem sie nie richtig heimisch geworden ist und zieht wieder zurück. Sie verabschiedet sich auch von ihren Schwiegertöchtern, aber die wollen sich nicht so recht verabschieden. Die wollen erstmal mitkommen und nach einer gewissen Strecke sagt sie nochmal, hey, kehrt um. Es gibt für euch keine Zukunft bei mir. Deswegen kehrt wieder um zu euren Familien und zu eurem Gott, sagt sie so. Und dann sagt die eine, okay, ich gehe. Und die andere, und die hat dem Buch dann den Titel gegeben, Ruth, die sagt, nein, ich bleibe bei dir. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Ich möchte bei dir bleiben. Und in der Ankunft in Bethlehem kommen diese zwei Frauen an und dort werden sie erkannt. Und ich habe euch nochmal diesen, ich bräuchte mal das Bild. Ja, genau. Da wird sie erkannt, linke Seite, Kapitel 1, da wird sie erkannt und da steht, wie die Frauen, die da sie sehen, reagieren auf die Ankunft. Die Frauen fragten, ist es nicht Naomi? Und da sagt sie, nennt mich nicht Naomi, das heißt die Liebliche auf Deutsch, entgegnet sie, nennt mich Mara, auf Deutsch die Bittere. Denn der allmächtige Gott hat mir ein sehr bitteres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortging, hatte ich einen Mann, zwei Söhne, aber jetzt lässt der Herr mich arm und schutzlos zurückkehren. Warum wollt ihr mich weiter Naomi nennen? Der Herr hat sich gegen mich gestellt, der allmächtige Gott hat mich ins Unglück gestürzt. Das ist ihr Fazit, was sie mit diesem Gott erlebt hat. Und das Buch endet mit dem Satz, so kehrte Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth aus dem Land Moab nach Bethlehem zurück. Als sie ankamen, hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Also Hungersnot zu Ende, die kommen an, alles ist kaputt. Erster Akt zu Ende, der Vorhang fällt. Eigentlich ist diese Familie verarmt, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Zwei Witwen, die in der damaligen patriarchalen Gesellschaft völlig verloren waren. Natürlich zurück in einem Land, wo die eine zwar herkommt, aber es auch keine Zukunft für sie gibt. Alle Hoffnung zu Ende, Gott verlassen. Und damit beginnt der zweite Akt und dort wird im zweiten Kapitel, das habt ihr letzte Woche, müsstet ihr das gehabt haben in euren Hauskirchen, da wird die dritte wichtige Person in diesem Buch eingeführt und das ist der Boas, ein ferner Verwandter, der ziemlich reich ist, während Naomi und Ruth offensichtlich verarmt sind und der kommt da in diese Geschichte rein. Naomi schickt die Ruth, oder Ruth geht vielleicht auch selbstmotiviert, auf die Felder, um Ehren aufzulesen. Das war Teil der Armenfürsorge in Israel, dass eben reiche Landbesitzer nicht so genau abgeerntet haben, damit die Armen noch hinterher konnten und sich auch noch was einsammeln für ihren Lebensunterhalt. Und das macht die Ruth, an dem sehen wir, dass sie sehr arm war. Und sie landet zufällig auf diesem Feld von Boas, und dort entdeckt sie, der Boas ist fragt erstmal, was macht die Ausländerin hier, ne? War ja nicht selbstverständlich. Damals waren die Volksgruppen viel stärker, sagen wir, getrennt als jetzt heute. Auch religiös ganz stark getrennt. Und er entdeckt sie, also fragt, wer sie ist, und ist dann beeindruckt von dieser Hingabe, die sie als Fremde sozusagen an ihrer Schwiegermutter ausübt. Dabei wäre es eigentlich das, was sie an ihrer Schwiegermutter ausübt, sie zu versorgen. Die war vielleicht zu alt, das selber zu machen, war eigentlich Teil des Auftrages, den das Gemeinwesen oder die Verwandtschaft hätte übernehmen sollen. Weil in 5. Mose 15 ist eigentlich die Grundregel in Israel definiert, in diesem Land. Es soll überhaupt kein Armer unter euch sein. Wenn einer arm ist in der Stadt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten, deine Hand nicht zuhalten gegenüber dem Armen, sondern sollst ihm leihen, so viel er Mangel hat. Das war eigentlich die Grundregel für Armutsbekämpfung in Israel. Es gab ja kein Bürgergeld oder Sozialstaat oder irgendwas, sondern jeder, der dem nahestand, sollte direkt unter die Arme greifen. Haben die nicht gemacht, aber die Ausländerin, die kümmert sich sozusagen um ihre Schwiegermutter. Und das berührt den Boas. Er bevorzugt sie, beschützt sie auch ein Stück gegenüber Übergriffigkeit, was für zwei Frauen natürlich auch immer herausfordernd war. Und damit endet dann der zweite Akt ganz anders als der erste, das zweite Kapitel, nämlich mit einem Hoffnungsschrei. Wir haben den hier auf der rechten Seite. Also Naomi fängt so an, Naomi sagt in Vers 20, der Herr segne ihn, also den Boas. Jetzt sehe ich, dass der Herr die Lebenden und den Toten nicht vergisst. Dann erklärte sie, dieser Mann ist ein Verwandter und gehört zu denen, die vom Gesetz her dazu verpflichtet sind, uns als Löser beizustehen. Ruth erzählte ihr weiter, hat sogar zu mir gesagt, halte ich an meine Arbeiter, bis sie meine ganze Ernte eingebracht haben. Das sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden aufs Feld gehst, auf dem anderen Feld würde man dich vielleicht belästigen. Bis zum Ende der Gersten- und Weizenernte hielt sich Ruth zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen. Danach blieb sie beim Haus ihrer Schwiegermutter, zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Also das Kapitel 2 endet ganz anders, oder der zweite Akt ganz anders. Auf einmal ist Hoffnung da. Es gibt diesen reichen Großgrundbesitzer, der ihr irgendwie Hoffnung gibt. Und ihr werdet in den nächsten Wochen dann darüber reden, ein bisschen, wie sich das dann ausgestaltete. Aber ich spoilere natürlich heute ein bisschen, weil es ums Zentrale geht sozusagen. Also es endet auch gut. Man merkt es ja auch schon, wie sich das anbahnt. So, da kommt was. So, ne? So, das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher oder keine, so erster Teil, auf einmal dreht sich schon das Schicksal und so. Der Mann spielt die entscheidende Rolle, die Not wendet in diesem Drama. Bisher ist es ein Drama ab Ende Kapitel 2, und was ihr dann die nächsten Wochen haben werdet, ist eher ein Eskapismus sozusagen so. Dann kann man sich zurücklehnen und sagen so, ah cool, das wird eine gute Geschichte, Happy End, da macht Spaß. Irgendwann habe ich mit meiner Frau entschieden, wir gucken nur noch Filme, die ein Happy End haben, sonst schläft man so schlecht nachts. Ja. Weil das Leben ist hart genug, ich muss es nicht dauernd noch als Film reinziehen mehr. Und so wendet sich das Drama zu einem Eskapismus eben in der Hälfte des Buches und entführt uns damit in so eher eine, immer mehr in so eine sorgenfreie Welt. Also die Ruth, die Naomi, die drückt hier etwas aus. Jetzt sehe ich, dass Gott, der Herr, die Lebenden und die Toten nicht vergisst. Der Typ muss uns helfen. Der ist der Löser von Gesetz wegen. Es ist seine Aufgabe. Sie ist begeistert und referiert auf dieses Bild des Lösers. Und damit sind wir bei der juristischen Fachvorlesung. Denn dieses Bild müssen wir erklären. Was meint sie eigentlich? Warum sagt sie, der ist verpflichtet, uns zu helfen? Das ist sein Job als Löser. Und das ist deswegen wichtig, weil dieser Gedanke, den wir gleich aufgreifen werden, die vierfache, wie soll ich sagen, so diese vier verschiedenen Richtungen, die ein Löser als gesetzliche Verpflichtung hatte im Alten Testament, das wird zwar heute in der Rechtsprechung Israels schon lange nicht mehr ausgeübt, aber das sind die Bereiche, die später für uns in unserem Verhältnis als Christen zu Christus das Rechtsverhältnis definieren. Hebräisch heißt Löser, Christoph? Dankeschön. Ein wichtiger Teil des Sozialen. Und der Christoph, mit dem habe ich früher mal schon Späßchen gemacht, weil er so viel Sprachen spricht. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr eine Sprache habt, dann Christoph. Ne? Also heißt Goel und ist ein wichtiger Teil des Sozialen und Rechtssystems der Israeliten. Er deckt total viel ab in verschiedenen Aspekten des Lebens, Familienrecht, Eigentumsrecht und Notlagen. Also ist irgendwie so eine fast quasi staatliche Institution und das in vier verschiedener Hinsicht. Ich habe das mal versucht, euch, ja, funktioniert nicht, ne? Du musst mir helfen, super. Also, in vierfacher Hinsicht. Zum einen war er der Erlöser, wie ihr seht, von Eigentum oder Löser oder Erlöser oder Auslöser, das ist alles ungefähr dasselbe. Hier wird definiert in diesem Text aus 3. Mose 25, ich lese mal das vor, Grund und Boden dürft ihr nicht endgültig verkaufen, denn das Land gehört mir, das war die theologische Grundlage für Besitztum. Ihr seid auf meinem Besitz nur Gäste oder Fremde, die das Land lediglich bearbeiten dürfen. Im ganzen Land sollt ihr ein Rückkaufsrecht auf Grund und Boden gewähren. Wenn ein Israelit verarmt und einen Teil seines Grundbesitzes verkaufen muss, dann soll sein nächster Verwandter als Löser für ihn eintreten und das Grundstück zurückkaufen. Hat er keinen Verwandten, der das Grundstück zurückkaufen konnte, bringt aber selbst irgendwann die erforderliche Summe auf, dann soll er die Jahre, die seit dem Verkauf vergangen sind, vom Kaufpreis abziehen und dem Käufer den Restwert auszahlen. So kommt das Grundstück wieder in seinen Besitz. Kann er jedoch die Summe für den Rückkauf nicht aufbringen, bleibt das Grundstück bis zum nächsten Erlassjahr im Besitz des Käufers, dann fällt es wieder an den ursprünglichen Besitzer zurück. Also, Juristerei bedeutet, die hatten diese Regelung, dass wenn jemand sozusagen seinen Besitz verliert und es verkaufen muss, dass es am besten jemand aus der Verwandtschaft zurückkauft, damit es im Besitz bleibt. Sie hatten zusätzlich die Regelung des sogenannten Erlassjahr oder Jubeljahr. Alle 50 Jahre, das ist das Coole, fällt sowieso alles wieder zurück an die ursprünglichen Besitzer. Das sollten wir mal einführen in Deutschland. Das ist super. Meine Vorfahren hatten ganz schön viel Landbesitz. Das weiß ich jetzt nicht mehr so. Aber dann würden wir alles wieder kriegen, ne? Irgendwann. Ja, genau. Zurück auf los. Und dann fängt wieder alles von vorne an. Das war so, ist eigentlich super. Aber natürlich hat es sich im Alltag das dann auch so festgesetzt im Kaufpreis. Wenn es nur noch 2 Jahre bis zu diesem Erlassjahr sind, dann kriegst du quasi auch nur noch ein bisschen was für das Land. Weil in 2 Jahren ist es ja wieder weg. Logisch. Also es war eher sowas wie eine Pacht. Verkauf war eher sowas wie eine Pacht. Aber in der Zwischenzeit kann es natürlich sein, dass Menschen verarmen. Und deswegen sollte die Verwandtschaft einspringen. Gibt ja kein Bürgergeld, ne? Kein Staat. Sondern die Verwandtschaft soll hier einspringen und erst der nächste Verwandte, dann der übernächste und so weiter, je nachdem, wie nahe sie sind. Und das war das Prinzip des Lösers, Erlösers, Auslösers. Der hatte Rückkaufsrecht aufs Eigentum. Dann gab es eine zweite, ich probiere es. Ach, du machst es schon für mich, super. Also Erlösung von Personen, das war die zweite Agenda des Lösers sozusagen, wenn das war die Hilfe gegen Schuldknechtschaft. Wenn jemand in Sklaverei oder Schuldknechtschaft gerät, sollte der Löser ihn sozusagen auslösen. Ich lese das mal, 3. Mose 25. Wenn ein Ausländer, der bei euch Zuflucht sucht oder sich niedergelassen hat, zu Reichtum kommt und ein Israelit verarmt, sodass er sich und seine Nachkommen als Sklave verkauft, dann besteht für die israelitischen Sklaven jederzeit das Recht auf Rückkauf. Einer seiner Brüder kann als Löser für ihn eintreten, ebenso sein Onkel, sein Neffe oder ein anderer naher Verwandter. Gleiches Prinzip, Schuldknechtschaft muss jemand, weil er so arm ist, sich selber verkaufen, dann soll die nächste Verwandtschaft eintreten, ihn auslösen, damit er nicht warten muss, bis das 50. Jahr kommt. Das kann ja nur einmal im Leben, dann kannst du nur einmal machen wieder, freikommen. Kann ja alles wieder passieren und so. Und dann muss die Verwandtschaft eintreten. Global Slavery Index, weiß nicht, ob ihr sowas beobachtet, ich finde das sehr interessant, sagt, dass wir heute etwa 40 Millionen Menschen in moderner Sklaverei haben. Wird nicht ganz klar, ob es Schuldsklaven sind oder nicht. Aber auf jeden Fall etwa 25 Millionen Menschen weltweit, die in Zwangsarbeit oder Opfer von Zwangsarbeit sind. Besonders verbreitet ist es in Süd- und Südostasien, Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch kennen wir ja. Deswegen haben wir billige Klamotten an und so. Das machen die alles für uns. Oder eben auch in Sub-Sahara-Afrika. Deswegen haben wir billige Handys. Das schaffen die ja alles für uns ran. Oder eben auch in Lateinamerika im Bergbau, Viehzucht, günstige Steaks für uns. Wir leben natürlich von Sklaverei und von dem allem. Und das haben wir auch heute. Und das sollte eigentlich vorgebeugt werden im alten Israel, dass sowas nicht passiert, dass Wohlstand oder überhaupt irgendwas aufgebaut ist auf Sklaverei. Und deswegen sollte der Löser dafür eintreten, sie auszulösen. Dann haben wir den dritten Bereich des Lösers, für das er verantwortlich war, und zwar für die Ahndung von Kapitalverbrechen. Wenn jemand sozusagen jemand tötet, ein Mörder, dann gibt es ja keinen Staat, der ihn verfolgen kann. Deswegen musste das der nächste Verwandte übernehmen. Der nächste Verwandte des Opfers soll den Mörder töten, für den Mose 35, sobald er ihn findet. Auch wer einen anderen tötet, indem er ihn aus Hass umstößt, in böser Absicht einen Gegenstand nach ihm wirft oder ihm aus Feindschaft einen Faustschlag versetzt, muss mit dem Tod bestraft werden, ist ein Mörder und der nächste Verwandte des Opfers soll ihn töten, sobald er ihn findet. Also in der Praxis hat es Israel ja nicht so oft ausgeführt. Die haben meistens so eine Ersatzhandlung, wie wir es auch in unserer Rechtsprechung haben, eingeführt, Blutgeld, das bezahlt wurde statt Todesstrafe. Aber es war auf jeden Fall die Verantwortlichkeit des nächsten Verwandten, das einzufordern. Entweder das Leben oder eben eine Ersatzhandlung. In Deutschland haben wir das, wie gesagt, schon lange nicht mehr. Also nach dem Zweiten Weltkrieg eben definitiv überall zentral durfte das nicht mehr durchgeführt werden. Und deswegen gibt es bei uns ja so Sachen wie lebenslang, was auch ein Euphemismus ist, ja nicht lebenslang, sondern maximal 15 Jahre sozusagen. Ist unsere Art, wie wir damit umgehen. In der damaligen Zeit war eben die Todesstrafe oder die entsprechende Ersatzhandlung die Pflicht des nächsten Verwandten, und das ist der Löser, einzufordern. Und damit kommen wir zum vierten und letzten Aspekt des Lösers, und das ist die Erlösung oder Auslösung von Personen, die sogenannte Liveratsehe. Das heißt, die Praxis, dass wenn jemand gestorben ist und keine Nachkommen hinterlässt, die später mal alles erben können und eben Altersvorsorge und so, dass der nächste Verwandte verpflichtet ist, die Witwe zu heiraten und ein Nachkomme zu zeugen, um die Familie zu erhalten. Wenn Brüder nahe beieinander leben und einer von ihnen stirbt ohne männlichen Nachkommen, dann muss einer seiner Brüder die Witwe zur Frau nehmen. Sie soll keinen Mann außerhalb der Familie heiraten, sondern ihren Schwager. Deswegen auch Schwagerehe genannt, manchmal Leveratsehe. Der erste Sohn, den sie bekommt, gilt als Nachkomme des Verstorbenen, damit dessen Name in Israel erhalten bleibt. Bisschen komisch für uns, oder? Ja. Fall 1 und 4 kommen im Buch Ruth zur Anwendung. Ne? Fall 1, das Auslösen von Eigentum, und das Auslösen der Person. Das ist hochinteressant. Der Boas, der hier kommt, hat genug Finanzkraft, um das Eigentum zurückzukaufen und ist wohl auch vermutlich ledig, das legt der Text nahe, und kann die Ruth eben heiraten. Deswegen, und nur deswegen können wir, ich brauche die nächste Folie, das erst richtig verstehen, warum die Naomi hier sagt, jetzt sehe ich, dass der Herr die Lebenden und die Toten nicht vergisst. Die Lebenden, weil auf einmal mit dem Rückkauf des Besitzes sozusagen die Altersvorsorge gesichert ist, und die Toten, weil durch das, dass sie den dann heiratet und ein Kind kriegt, ist der Name des Verstorbenen eben noch da und ist nicht in Vergessenheit geraten. Die Linie stirbt nicht aus. Und da jubelt sie, und auf einmal ist es für sie ein Erweis, dass Gott sie nicht vergessen hat. Das ist für uns vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber in dem Denken, im biblischen Denken im Alten Testament war eben der Segen Gottes ablesbar an verschiedenen Dingen des Lebens. Eben, dass die Familie eine Zukunft hat, dass sie nicht verarmt ist. Deswegen war es so wichtig, aufeinander zu achten, weil es Ausdruck des Segens Gottes ist, dass die Familie nicht ausstirbt. Und deswegen sagt sie am Anfang, jetzt hat Gott mich verlassen. Es war ihre ganz logische mathematische Schlussfolgerung. In Kapitel 1 am Ende, ich bin arm, alle Männer sind tot, Gott ist gegen mich. Und am Ende von Kapitel 2, es steht wieder ein Mann im Haus, der kauft alles zurück, heiratet meine Schwiegertochter, ich kriege einen Enkel, Gott ist für mich. Das war sozusagen der Anwendungsfall des Lösers aus dem Gesetz. Das Löserprinzip, das werdet ihr die nächsten Wochen dann noch in Kapitel 3 und 4 viel deutlicher finden. Ich vermute mal, ihr werdet eine modernere Übersetzung benutzen. Da ist es immer umschrieben, kommt der Begriff des Lösers nicht vor. Aber es passiert in Kapitel 3, Vers 9, da kommt der erste intime Kontakt sozusagen zwischen Ruth und dem Boas zustande. Da sagt sie, ich bin deine Dienerin, breite dein Gewand über mich als Zeichen, dass du mich heiraten willst, denn du bist als Löser für mich verantwortlich. Und der Boas erkennt es an, die Rechtslage, Vers 12, es ist wichtig, du hast recht, ich bin als Löser für dich verantwortlich, aber es gibt noch einen Löser, der noch näher mit dir verwandt ist. Und auch in Kapitel 4, was ihr in 3 Wochen, glaube ich, haben werdet, da geht er dann zu diesen näheren Verwandten und sagt zu ihm, Naomi ist aus dem Land Moab zurückgekehrt, will ihr Feld verkaufen, das unserem Verwandten Elimelech gehört hat, willst du es kaufen sozusagen? Du hast das Vorkaufsrecht als Erster. Das ist alles juristisch eigentlich festgelegt in Israel. Und das ist natürlich mega cool, dieses Feld eigentlich zu kaufen für den, also die Familie hat es vermutlich verkauft bei ihrer Migration ins Ausland, und für diesen nahen Verwandten ist es mega, das zu kaufen, denn hier kann er einen echten Kapitalzuwachs schaffen. Weil die ja keine männlichen Nachkommen haben, greift eben das Erlassjahr-Prinzip nicht nach 50 Jahren. Sie muss es nicht zurückgeben in eine Familie, die es gar nicht mehr gibt. Ja, er kann wirklich Reichtum anhäufen. Und deswegen sagt er auch, der Boas macht es dann in Kapitel 4, wird er das haben, vor den ganzen Ältesten der Stadt und damit dem Gerichtswesen. Und der Typ sagt, natürlich, ich will es lösen, super, also klar, mache ich, mega. Und dann sagt der Boas ganz schlau, ja gut, okay, dann kannst du es kaufen, dann musst du auch die Moabiterin Ruth zur Frau nehmen mit ihren Sohn zeugen, der wird das Feld erben, damit der Name des Verstorbenen nicht ausgelöscht wird. Und dann sagt der andere, also nee, das wollte ich nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Und im Gesetzbuch Mose ist es noch geregelt, dass der in so einem Fall sozusagen die Frau dann eigentlich den Schuh ausziehen soll, dem Mann ins Gesicht klatschen und sagen, du verweigerst damit meine Zukunft. Das machen die nicht, die Ruth ist nicht dabei, aber das werdet ihr dann haben. Die haben ein anderes Prozedere, hat auch mit dem Schuh zu tun. Das kommt dann in 3 Wochen. Könnt schon mal vorlesen, wenn ihr wollt. Aber auf jeden Fall kommt dieses Prinzip des Lösers im Buch Ruth gut zur Geltung. Und der Boas übt es dann selbst aus. Er kauft das Eigentum zurück, er heiratet die Ruth und zeugt mit ihr einen Nachkomme, der dann als Nachkomme des Verstorbenen gilt. Und auf einmal ist die Zukunft für Naomi, es ist interessant, dass sie so jubelt, für Naomi nicht mehr trostlos, weil Gott gibt materielle Versorgungsgrundlage nicht nur für Ruth, sondern auch für Naomi zurück und eben auch die Stellung in der Gesellschaft, Altersvorsorge, Erhalt der Familienlinie. Und es ist interessant, wie in Kapitel 4 dann ganz am Ende des Buch endet, die Nachbarin riefen, Naomi hat einen Sohn bekommen, als er geboren wird. Ne? Also die Ruth ist irgendwie nur so Mittel, die Familienlinie zu erhalten, aber die Naomi ist die eigentlich Beglückte. Sie gaben ihm den Namen Obed. Obed war der Vater Isais. Isai war der Vater von König David. Also aufgeschrieben wurde das wohl einige Zeit später, zumindest die Genealogie am Ende. Und damit zieht der Schreiber des Buchs Ruth diese Rettungstat des Lösers viel größer, als sie eigentlich geschehen ist. Es geht hier nicht nur um 2 Frauen, die aus Armut befreit werden und auf einmal ausgelöst, erlöst werden aus ihrer Armut, sondern die Linie des König Davids ist erhalten worden. Die wäre sonst ausgestorben. Und damit zieht das Buch die Linie sogar weltweit groß, denn aus der Linie des König Davids, das wissen wir aus den Prophetien danach, wird nämlich einmal der Retter von ganz Israel kommen, der Messias. Der wird alle retten. Das heißt, mit dieser Geschichte, mit diesem Erlösungstat des Boas, rettet er die gesamte Zukunft des Volkes Israel. Und aus dem Neuen Testament wissen wir dann aus den Evangelien, die beginnen nämlich mit diesen Geschlechterregister, um nachzuweisen, dass Jesus eben der Nachkomme ist aus dieser Linie. Deswegen, weil sie damit eben andeuten und damit rettet dieser Erlöser sozusagen die gesamte Menschheit. Mit dieser einen Tat. Weil ohne den hätte es keinen Jesus gegeben. Am Ende, weil der kommt aus dieser Linie raus. Das ist krass, wie die Bibel in dieser einen Lösungstat eben diesen Bogen so weit zieht, eben über die ganze Erde. Und deswegen ist es, und damit möchte ich quasi in die Schlussphase eintreten, auch so wichtig zu erkennen, wie dann Jesus selber diese gesetzliche Anwendung des Lösers par excellence ist. Und zwar nicht nur beschränkt auf sozusagen einen kleinen Moment, eine kleine Geschichte, eine Story von einer Familie, sondern eben für dich, für mich, für die ganze Welt. Wir haben links, gehen wir eins zurück, dass wir nicht so vorlesen, wie in der Schule, ne? Bitte drehen Sie das Blatt noch nicht um. Und jeder dreht es um, natürlich. Genau. Also wir, super, genau so. So ist gut. Wir haben also links nochmal zusammengefasst die 4 Aspekte des Lösertums vom Gesetz her. Er löst das Eigentum aus, indem er es zurückkauft. Er löst Personen aus, indem er sie aus Schuldsklaverei wegkauft. Und er stellt Gerechtigkeit her, indem er sozusagen die Blutrache einfordert, das, was vom Gesetz gefordert ist, eben auch einfordert und selber durchführt. Und er erhält den Fortbestand der Familie im Land, indem er sozusagen die Nachkommenschaft sichert, die Zukunft sichert. Und alle diese Aspekte sind bei Jesus par excellence eingetreten. Also Jesus ist nicht nur so, dass er unseren irdischen Besitz oder so erhält und zurückkauft, damit wir nicht verarmen, sondern er gibt uns ewigen Besitz. Und wenn ihr im Neuen Testament lest, falls ihr mal die Briefe lest und so, gerade der Paulus, der 13 Briefe des Neuen Testaments gelesen hat, referiert die ganze Zeit darauf, sagt, warum streitet ihr denn über irgendwelche Erbsachen? Wisst ihr nicht, dass ihr alles mal erben werdet? Oder im Epheserbrief Kapitel 1 sagt er, Gott hat alles ausgeschüttet über dir an Reichtum, was überhaupt bei ihm da ist. Es gibt nichts, was er zurückgehalten hat. Gott selber ist der Bürge dafür, dass du in Ewigkeit genug Versorgung hast. Für immer bist du versorgt. Du wirst niemals verarmen, in alle Ewigkeit. Das ist das Löserprinzip. Das Zweite, jetzt, er löst Personen aus Schuldsklaverei. Das wird dann dauernd thematisiert im Neuen Testament. Verstehst du nicht, wenn du das Löserprinzip nicht verstehst? Da, wo er sagt, hey, ihr seid freigekauft. Da hat jemand einen Preis bezahlt. Du bist nicht mehr Sklave der Schuld. Gott hat dich freigekauft, wenn du zu Christus gehörst. Alles ist bezahlt. Alles ist bezahlt. Jemand anders ist für dich eingetreten. Wenn du zur Familie Gottes gehörst, ist er dein nächster Verwandter und damit dein Löser, der rechtsgültig für dich eintritt und dich löst aus der Schuld. Und im dritten Bereich, Gerechtigkeit durch Blutrache, gigantisch, das finde ich mit das Coolste. Gott stellt Gerechtigkeit her, Blut muss fließen für deine Schuld. Und er stellt Gerechtigkeit her, indem er die Rache an sich selbst ausübt. Er stirbt im Kreuz auf Golgatha, damit du nicht mehr sterben musst. Denn eigentlich bist du der, der gejagt wird vom Bluträcher. Das ist das Löserprinzip, wie Christus für dich eintritt, durch sein eigenes Leben, wenn du zur Familie Gottes gehörst. Immer, wenn du zur Familie Gottes gehörst, denn der Löser war der nächste Verwandte. Sonst ist es nicht gültig für dich. Und im vierten, er erhält den Fortbestand der Familie im Land. Das zieht natürlich das Neue Testament viel größer. Christus erhält deinen Fortbestand in alle Ewigkeit. Er garantiert, dass deine Existenz niemals aufhören wird. So ist eben auch das Sterben eben kein Ausgelöschtwerden der Existenz, sondern lediglich ein Hinübergehen von einer Wirklichkeit in die nächste. Denn er garantiert deinen Fortbestand in alle Ewigkeit. Dein Name ist nicht nur in irgendeinem Grundbuch eingetragen, sondern im Buch des Lebens. Das bringt die Offenbarung zweimal, dreimal diese Begriff und will damit sagen, du bist im Grundbuch der Ewigkeit eingetragen. Das kann nicht mehr rausgelöscht werden. Der Löser hat das für dich bezahlt. Ich möchte ganz zum Schluss noch zwei Bibelverse einfach mal exemplarisch rausgreifen. Die kannst du mal die nächste Folie machen, wie Paulus das im Römerbrief Kapitel 6 ausdrückt. So einfach. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden, habt euch im Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Oder Vers 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir können nicht verstehen, was im Neuen Testament über Jesus und sein Verhältnis zu dir gesagt wird, wenn wir nicht das Löserprinzip verstehen. Und dazu ist das Buch Rot gigantisch, weil wir da den Anwendungsfall haben. Was heißt das? Und ich wünsche dir, dass du neu ins Staunen gerätst, wenn du zur Familie Gottes gehörst, dass das alles passiert ist an dir. Dass Gott der Garant ist für deine Ewigkeit, für alles, für deine Bezahlung, für deinen Freispruch, für alles. Dass du darüber staunen kannst, auch die nächsten drei Wochen, wo wir noch darüber sprechen werden. Einfach immer staunst darüber, dass das Jesus für dich getan hat. Oder falls du noch nicht zur Familie Gottes gehörst, dann gilt das nicht für dich. Du bist außerhalb der Familie und deswegen ist der Löser von Gesetz wegen nicht für dich verantwortlich. Aber du darfst in die Familie Gottes eintreten, darfst dein Leben Christus geben und damit wird er in dieser vierfachen Weise auch für dich zum wirklichen Erlöser deiner Existenz in Zeit und in Ewigkeit. Das finde ich so gigantisch. Amen. Ich möchte gern beten, Jesus, und ich danke dir dafür, dass du das alles gewirkt hast, Herr, und dass wir in dem Buch Ruth diesen Anwendungsfall sehen, wie passgenau auch du das Gesetz einhältst, ein ewiges Gesetz, und wie du damit nicht nur eine Familie erhältst, sondern ein ganzes Volk, nein, die ganze Menschheit, dieses Erlösungsangebot präsentierst. Danke, Jesus, dass du gekommen bist auf die Erde, um diesen Preis zu bezahlen, um uns auszulösen aus Schuldsklaverei, um uns auszulösen aus einer ewigen Verlorenheit, um uns auszulösen aus Hoffnungslosigkeit. Was ist, wenn wir sterben? In dir haben wir Zukunft und Hoffnung. Vielen Dank, Jesus. Amen.
hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emanuel-grauer.de. Bleib behütet.